treffe heute Julius Vandala. Julius Vandala ist einer der USA-Experten in Deutschland und Kampagnenmanager, unter anderem Mitglied des Teams von Barack Obama bei seinem ersten Wahlsieg. Herzlich willkommen, Julius.
Schön, da zu sein.
Julius, wir haben jetzt vor wenigen Wochen das TV-Duell gesehen zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Da wird immer philosophiert, wer hat hier gewonnen? Wie wichtig sind diese TV-Duelle überhaupt noch? Und wie viel Einfluss haben sie auf die Wahlentscheidung?
Ich glaube, sie haben zunehmend weniger Einfluss. Wenn du zurückgehst in die 60er Jahre, damals John F. Kennedy, war es wahrscheinlich das TV-Duell, das schlussendlich diesen Wahlkampf auch mit entschieden hat, weil plötzlich dieser junge TV-Ready-Kandidat eben auch aufgetreten ist und die Leute auch verzaubert hat. Jetzt 2024 war es insofern wichtig, als dass es die größte Audience war. Es haben 70 Millionen Leute zugeschaut, deutlich mehr als bei allen anderen Formaten, auch als bei den Parteitagen. Und es war vor allem die Möglichkeit, wo Kamala Harris sich vorstellen konnte, nochmal ihre eigene Geschichte erzählen konnte, aber vor allem eben auch Amerikanerinnen und Amerikanern zeigen konnte, dass sie fit ist, diesen Job eben auch auszuführen, dass sie die Kompetenz hat, dass sie eben aber auch die Führungskompetenz hat. Und ich glaube, das ist ihr gelungen. Und deshalb hat man auch in den meisten Umfragebewertungen eben auch von den Leuten gehört, Kamala Harris hat besser abgeschnitten als Donald Trump. Ob es jetzt aber in diesem insgesamten Wahlkampf den großen Unterschied gemacht hat, ich glaube, das sei erstmal dahingestellt.
Es sind jetzt noch knapp 3 Wochen bis zur Wahl. Kamala Harris hat ja nach ihrer Nominierung einen fulminanten Start hingelegt.
Ja.
Sie hat wahnsinnig weit vorne gelegen in den Umfragewerten in den letzten Wochen, hat das mächtig nachgelassen. Wie schätzt du das ein? Was ist das für eine Entwicklung und geht ihr die Puste auch aus der Zielgeraden?
Also ich gebe dir recht, das Rennen ist im Moment gerade stagniert, quasi eingefroren. Egal auf welche Umfrage man draufschaut, mal ist Trump mit einem Punkt vorne, mal ist Harris mit einem Punkt vorne, aber es könnte wahrscheinlich kaum knapper sein. Aber es ist interessant, als Kamala Harris von Joe Biden übernommen hat im Sommer, da schnellten ihre Umfragewerte nach oben. Woran liegt es? Ich glaube, auf der einen Seite liegt es daran, dass die Demokratische Partei in einer tiefen Depression war und natürlich gesagt hat, um Gottes Willen, wir werden diesen Wahlkampf im Endeffekt auch verlieren mit Joe Biden. Und dann kam plötzlich Kamala Harris, komplett unbekannt. Sie war erstmal eine Projektionsfläche, wo jeder eben auch seine Hoffnung, seine Sehnsüchte eben auch drauf projizieren konnte. Und dann war es die Aufgabe der Harris-Kampagne, das eben auch auszufüllen. Und ich glaube, das ist ihnen zu einem gewissen Stück auch gelungen. Jetzt sind es schlussendlich noch etwa 1,5 Millionen unentschlossene Wählerinnen und Wähler in diesen 7 Swing States, in Nevada, in Arizona, in Georgia und natürlich auch in North Carolina und oben eben in Wisconsin, in Michigan und eben auch noch in Pennsylvania. Und da werden in den letzten Wochen, wie gesagt, mehrere hundert Millionen Dollar noch verbraten, um die eben auch noch zu erreichen, was natürlich komplett irrsinnig ist, wenn man sich einfach nur aus einer Marketingperspektive da drauf schaut und sagt, ist das wirklich eine Summe von Geld, die man so am effektivsten einsetzen kann?
Also und jetzt geht es natürlich darum, Kamala Harris hat die Nominierung gewonnen. Donald Trump punktet in Anführungsstrichen mit sehr vielen absurden Behauptungen, gegen die Kamala Harris versucht anzuargumentieren. Wir fragen uns in Europa und in Deutschland ganz viel, wie kann es sein, dass jemand mit so absurden Behauptungen ernsthaft Chancen hat, der mächtigste Mann der Welt zu werden?
Ja, ich meine, das Rennen, ich habe es eben gerade schon gesagt, ist eingefroren bei 48-48. Beide haben etwa 48% der Wählerstimmen hinter sich. Und es sind eben diese 1,5 Millionen Leute, die quasi die Wahl dann eben auch entscheiden. Aber wie kann es sein, dass Donald Trump so absurde Aussagen macht und sich damit nicht zumindest für eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner disqualifiziert? Ich glaube, es gibt auf der einen Seite diesen Aspekt in der Politik, der lautet Perception is Reality, also Wahrnehmung ist Realität. Und ich glaube, die Leute schauen natürlich auf ihre aktuelle Lebenssituation und sagen, geht's mir denn nach 3,5 Jahren Joe Biden und Kamala Harris besser, als es mir noch zuvor ging unter Donald Trump? Und wenn die sich Zahlen wie die Inflation anschauen und jetzt nicht nur die abstrakten Zahlen, die irgendwo über CNN über den Bildschirm flimmern, sondern vor allem eben ihre eigene Lebensrealität anschauen, dann stellen die fest, dass die Spritpreise höher sind, dass natürlich auch der Einkauf im Supermarkt mehr kostet als noch damals und dass natürlich auch Mieten und auch die Hypothek teurer geworden ist. Und ich glaube, da sehen sich einige zurück an Donald Trump und sagen, ich nehme das halt eben einfach in Kauf, dass er teilweise rassistische Äußerungen tätigt, sexistische Äußerungen tätigt, Lügen verbreitet und wahrscheinlich einfach auch nicht einen Charakter hat, den ich eigentlich von jemandem im Weißen Haus sehen möchte. Aber ich traue ihm zu, dass meine Preise wieder runtergehen und ich und meine Familie am Ende des Monats mehr Geld im Geldbeutel haben. Und deshalb bin ich bereit, eben einmal noch diesen drastischen Schritt zu gehen und Donald Trump eben auch zu unterstützen.
Das heißt also, so wie Bill Clinton damals argumentiert hat, it's the economy stupid, also sehr, sehr basic, schlussendlich ans eigene Portemonnaie zu denken, ist für die Wahlentscheidung fast das Wichtigste.
Also wenn man sich die Umfragen anschaut und überlegt, woran liegt es, dass Trump vorne liegt, dann würde ich sagen, ist das zumindest die eine Komponente der Erfolgsgeschichte von Donald Trump in diesem 2024er Wahlkampf. Das andere, ich glaube, das ist interessant in diesem Wahlkampf, als was Neues ist, ist das Gefühl, dass sich rund um Außenpolitik konstituiert. Normalerweise spielt Außenpolitik im amerikanischen Wahlkampf keinerlei Rolle. Dieses Mal gibt es aber ein Gefühl, dass quasi die Welt aus den Angeln kippt. Und Donald Trump macht das sehr effektiv in seinen Wahlkampfreden, dass er sagt, wie läuft's denn im Moment in der Welt? Und haben wir das Gefühl von Kontrolle? Und er verkauft das Gefühl von Kontrollverlust. Und ich will es konkret machen. Er sagt natürlich auf der einen Seite, schaut her in den Nahen Osten. Der Nahe Osten brennt. Das ist ein Pulverfass und es droht eben auch auszuweiten auf einen absoluten Flächenbrand. Jetzt mit dem Iran, Libanon, Israel sowieso. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist natürlich die Ukraine, wo wir merken, auch jetzt heißer Krieg mitten in Europa. Xi Jinping, um jetzt rüber zu gehen nach in fernen Osten, nach China. Auch dort droht sich ein Konflikt zusammenzubrauen zwischen China und Taiwan. Und er sagt natürlich auch, in der Amtszeit, die ich hatte, haben die alle die Füße stillgehalten. Die haben alle eben auf mich geschaut und ich war eben eine Machtfigur, die für die Stabilität in der Welt gesorgt hat. Und Joe Biden und Kamala Harris bringen Destabilität in die Welt. Das heißt, wenn ihr Stabilität haben wollt, dann müsst ihr für mich für Donald Trump wählen. Und auch das ist ein Argument, das durchaus ankommt, weil es eben auch wieder vermischt mit der Wirtschaft und sagt, die Wirtschaft kann vor allem dann prosperieren, wenn wir Ruhe und Frieden und Stabilität in der Welt haben. Und die gibt es eben nur mit mir, mit Donald Trump.
Bei den Umfragewerten, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, wie das eingeschätzt werden sollte oder kann. Es gibt ja Leute, die sagen, viele der Umfragen sind klassische Umfragen, die über Telefon zum Teil dann vor der Tür gemacht werden, aber viel zu wenig die Social Media mit einbeziehen. Wie schätzt du das ein? Wie aussagekräftig sind die Umfragen?
Also viele von den Umfragen würde ich komplett disqualifizieren, weil sie einfach auch eine viel zu kleine Samplegröße haben. Also wenn ich sehe, dass eine Umfrage für ganz Amerika mit 500 Wählerinnen und Wählern gemacht wurde, dann denke ich mir schon auch, wie relevant kann das wirklich sein? Aber es gibt andere Umfragen, wie zum Beispiel die von der New York Times und Siena College, die ein großes Sample Size haben und teilweise auch Leute wieder zurückrufen, mit denen sie schon in der Vergangenheit gesprochen haben, um auch einfach feststellen zu können, wie sich deren Meinung im Laufe dieses Wahlkampfs verändert hat oder eben auch stabilisiert hat. Und da, glaube ich, kann man schon deutlich mehr machen. Aber ich glaube, wir können uns alle noch an die Wahl nach 2016 erinnern. Damals, als alle prognostiziert haben, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnen würde und dann natürlich eben wir am nächsten Morgen aufgewacht sind und Trump die Wahl gewonnen hatte. Ich glaube, da haben wir gemerkt, dass eben Umfrageinstitute auch nur so effektiv sein können. Und auch da, in dieser Wahl jetzt gerade, sieht jede Umfrage, die Harris oder Trump mit 0,5 oder einen Punkt vorne sieht, steht auch immer noch mit drin, es gibt eine Margin of Error. Diese Margin of Error liegt meistens zwischen 3 und 5 Punkten. Das heißt, all die Umfragen, die im Moment sagen, Harris gewinnt mit einem Punkt Vorsprung, das kann auch genauso gut Trump sein, weil es in der Margin of Error ist. Das heißt, ich glaube, jeder, der im Moment schon eine Prognose trifft und sagt, Trump gewinnt oder Harris gewinnt, verlässt sich ausschließlich auf sein Bauchgefühl. Und ich würde mir nicht zutrauen, im Moment eine Prognose abzugeben, wer diese Wahl gewinnt.
Also die Social-Media-Strategien in Deutschland, die sind ja, oder da kann man eindeutig sagen, es gibt eine Partei, die da besonders stark ist. Wie sieht das in den USA aus? Also die Social-Media kommen natürlich viel mehr aus den USA und sind prinzipiell schon mal quasi in den USA entstanden. Gibt es da auch signifikante Unterschiede, wie stark und wie ausgefeilt die Strategien sind? Oder sind beide Parteien letztendlich auf gleichem Niveau in der Hinsicht?
Ich glaube, wenn man
sich den Verlauf des Wahlkampfs anschaut, dann muss man es in zwei Teile unterteilen. Teil 1 ist bis zu dem Moment, als Joe Biden ausgewechselt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt war Trump haushoch vorne. Dann kam natürlich auch noch das Attentat auf Trump, der Mordversuch, Kugel, die ihn gestreift hat. Da ging natürlich auch nochmal Social Media durch die Decke danach, direkt der Parteitag. Und dann kam eben der Wechsel von Joe Biden auf Kamala Harris. Und in dem Moment ist Social Media nach oben geschnellt. Vor allem, weil eben auch Leute, die erstmal mit der Harris-Kampagne nichts zu tun hatten, angefangen haben, Content zu produzieren. Ja, Charlie XCX, ne? Das war eine Influencerin, Musikerin, die den Brad Summer plötzlich angestachelt hat und wo unheimlich viele Leute mitgemacht haben. Das heißt, ich würde sagen, dass die Harris-Kampagne extrem aufgeholt hat und auch aufholen musste. Denn nochmal, die Wahl wird nicht entschieden von Leuten, die CNN oder Fox News oder die New York Times lesen, sondern die Wahl wird wahrscheinlich entschieden von Leuten, die auf dem Smartphone scrollen, die im Moment noch Call of Duty spielen oder die sich Schminkvideos anschauen und wo die Kampagne dann durch eine clevere Social-Media-Strategie plötzlich in den Newsfeed mit reinkommt, denen ein Content-Piece gibt, das sie so vorher noch nicht konsumiert haben und die so eben noch die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler zumindest davon überzeugt, sich überhaupt erstmal mit dieser Wahl auseinanderzusetzen und dann möglicherweise im zweiten Schritt überzeugt, für den eigenen Kandidaten oder Kandidatin zu stimmen. Das heißt, eine ausgefeilte Social-Media-Strategie ist wahrscheinlich dieses Mal effektiver, als die besten und schönsten Veranstaltungen zu kreieren.
Ein anderer großer Aspekt in den USA ist ja die Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft, die Polarisierung der politischen Ansichten. Die Debattenkultur hat in den letzten Jahren ja mächtig gelitten, wenn wir das von hier aus richtig einschätzen können. Spaltung der Gesellschaft ist schon seit mindestens 10 Jahren ein viel, viel größeres Thema in den USA. Kannst du 2, 3 wichtige Aspekte nennen, wodurch diese Spaltung entstanden ist und warum die sich offenbar auch immer noch weiter vertieft?
Ich glaube, zu Beginn muss man sagen, Amerika war immer schon ein gespaltenes Land. Ich meine, es gab mal den Bürgerkrieg, Revolutionary War und dann natürlich auch noch den Civil War. Insofern, dass Amerika Spaltung schon erlebt hat und dann natürlich auch wieder zusammengekommen ist, das ist ein Teil der Geschichte. Ich glaube, das andere ist natürlich auch, gerade politisch gesehen, das Wahlsystem, dass wir eben die blauen und die roten Staaten haben mit den 270 Wahlmännern, die man braucht, um ins Weiße Haus einzuziehen. Wo es einfach Bundesstaaten gibt, die so tief blau sind, dass dort quasi kein Republikaner wirklich auch nur einen Dollar in der Kampagne eben auch ausgibt. Dasselbe gilt natürlich auch für die Demokraten. Insofern, das Wahlsystem, glaube ich, trägt mit dazu bei. Ein anderer Aspekt, den ich interessant finde, ist natürlich auch die Rhetorik. Die Art und Weise, wie die sozialen Medien es quasi befeuern, dass jemand bereit ist zu polarisieren, zuzuspitzen, weil dadurch eben mehr Aufmerksamkeit, vor allem auch im Algorithmus von Facebook, von Instagram, von TikTok, nach oben gespült wird, von X natürlich auch. Das incentiviert quasi Kandidaten, noch extremere Positionen mit einzunehmen. Aber wenn ich mir einfach nur so geschichtlich nochmal anschaue, wo kam die Spaltung wirklich nochmal zu tragen, war es wahrscheinlich nicht der Wahlkampf 2008 von Obama, sondern die Zeit danach, als Obama die Gesundheitsreform, den Affordable Care Act durchsetzen wollte, Obamacare, und sich dann eben die Tea Party formiert hat und gesagt hat, wir tun alles, um Obama eben auch abzuhalten, davon nochmal die Wahl wieder zu gewinnen, 2012 dann. Da merkt man einfach, dass es so eine fundamental und auch frontal Opposition gibt, wo es nicht mehr darum ging, die beste Politik zu machen oder Probleme zu lösen, sondern einfach nur die Gegenseite zu besiegen. Und ich glaube, das hat quasi auch den politischen Diskurs erstmal vergiftet. Und wie gesagt, dann kam Trump, Steve Bannon und viele andere auch und haben einfach gemerkt, in dem Geschäftsmodell der sozialen Medien, Meta und andere, funktioniert es einfach besser, zugespitzten, polarisierten Content zu posten. Damit erreicht man mehr Leute, dadurch geht das Engagement nach oben. Und das hat definitiv auch nochmal den Divide, die Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft nach vorne getrieben.
Also du kennst die USA seit vielen, vielen Jahren, du hast da lange gelebt, fährst auch regelmäßig hin, hast viele Freunde, Bekannte da. Wenn du jetzt diesen Faden etwas weiterspinnen würdest, was du gerade gesagt hast, also wir stehen hier für unsere Verhältnisse an einem Punkt, wo jetzt schon sehr, sehr viel Unsachliches verbreitet wird. Da ging es ausschließlich um den Stimmenfang, aber es wird immer unsachlicher, für unsere Verhältnisse immer verrückter. Wie geht das jetzt, in welcher Geschwindigkeit auch weiter, wenn Trump tatsächlich Präsident wird und dann auch in der Zukunft? Wenn du jetzt mal, du sollst kein düsteres Bild entwerfen, aber ein realistisches. Wie siehst du die Zukunft der politischen Landschaft in den USA?
Ich habe mich ja explizit gefragt, was passiert, wenn Donald Trump gewinnt? Insofern, ich glaube, viele Demokratietheoretiker sagen, es wäre gut, wenn der nächste Kandidat auch deutlich gewinnt. Wenn es nicht wieder 12.000 Stimmen in Georgia sind, wie letztes Mal, sondern dass man ein eindeutiges Ergebnis hat, dass eben die Wahl und die Integrität der Wahl eben auch nicht angezweifelt wird. Punkt eins. Punkt zwei ist die Frage natürlich auch, wie wird Donald Trump regieren? Wird er mit drastischen Methoden reagieren? Wird er sagen, es wird keine Wiederwahl mehr geben? Dementsprechend gibt es keine sogenannten Guardrails mehr. Ich habe keine Hemmnisse mehr, die mich zurückhalten. Geht er vielleicht sogar in die Richtung, dass er sagt, nicht nur Dictator for one day, sondern eben auch ein Diktator darüber hinaus? Er hat das natürlich mit einem Schmunzeln gesagt, dass er gesagt hat, ich will nur am ersten Tag, wo ich Diktator sein möchte, die Mauer fertig bauen und drill, baby, drill, also noch deutlich mehr Öl explorieren als vorher. Aber die Frage ist natürlich auch, wie geht das rechtlich weiter? Ja, wir wissen, dass noch mehrere Anklagen im Raum stehen gegen Trump. Und das könnte natürlich auch dazu kommen, dass Trump sagt, naja, solange ich im Amt bin, bin ich quasi immun von der Verfolgung durch den Rechtsstaat. Wenn ich aber eines Tages dann eben auch nach 4 Jahren Amtszeit wieder ausscheide, könnte das FBI erneut kommen. Könnten natürlich auch wieder Sonderermittler und auch die Staatsanwaltschaft erneut kommen und mich eben wieder vorladen. Das möchte ich doch verhindern. Das heißt, versuche ich möglicherweise eben auch nicht nur am Wahlsystem, sondern eben auch an der Verfassung zu drehen, um zumindest in der Theorie länger Präsident bleiben zu können. Die Verfassung sieht relativ klar vor, dass man nach 2 Amtszeiten nicht nochmal erneut gewählt werden kann. Aber auch darauf kommt es natürlich an, das wäre der zweite Punkt, welche Mehrheiten hat Trump? Wird er durchregieren können? Hat er eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus? Hat er eine Mehrheit im Senat? Das sind Fragen, die können wir jetzt noch nicht beantworten, aber ich glaube, die werden ganz maßgeblich dafür auch ausschlaggebend sein, wie stark Trump durchregieren kann und welcher Trump dann eben auch regiert. Gibt es Guardrails oder gibt es keine?
Die letzte Frage kann ich dir nicht ersparen.
Wer macht das Rennen?
Wer gewinnt die Wahl?
Ich glaube, dass Stand heute das Rennen so eingefroren ist, dass man wirklich das in beide Richtungen argumentieren kann. Ich glaube, du hast auch rausgehört, ne? Es gibt durchaus das Argument anhand der Wirtschaft, it's the economy stupid, oder auch der außenpolitischen Stabilität, wo man das Argument für Trump machen kann. Wenn ich mir die Umfragen aber auch anschaue, dann sehe ich eben auch, dass die Leute bereit sind für einen Change. Und wenn sie gefragt wird, wer repräsentiert eher die Zukunft, dann ist eben auch Kamala Harris, die dort die Wahl gewinnt. Schlussendlich, wie gesagt, sind es eine Handvoll Leute in Pennsylvania, die darüber entscheiden. 1,5 Millionen Leuten in diesem gigantischen Land, die darüber entscheiden. Insofern, ich traue es mir nicht zu, hier diese Prognose abzugeben. Ich würde ziemlich genau darauf achten, wie das Wahlverhalten ist von jungen Männern. Eine Zielgruppe, die normalerweise nicht wählen kann und die ganz explizit von Trump angesprochen wird, auch zum Beispiel mit Hilfe von Leuten wie Elon Musk. Wenn dort Trump die Wahlbeteiligung anheben kann, Leute, die normalerweise nicht wählen gehen, die sogenannten sporadischen Wähler, ich glaube, dann hat Trump eine gute Ausgangssituation, diese Wahl zu gewinnen. Und gleichzeitig gibt es noch so viele X-Faktoren wie, wie kocht sich der Konflikt mit dem Iran noch weiter hoch? Wird es dort noch mal größere Auseinandersetzungen geben? Ich glaube, auch sowas könnte Trump noch durchaus in die Karten spielen. Insofern, du hörst es raus, ich winde mich und wende mich und versuche hier aus dieser Frage rauszukommen. Ich gebe keine Prognose ab. Ich kann nur sagen, die letzten 20 Tage bleiben spannend. Ich werde noch viel drüber sprechen und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid. Nicht nur in diesem Podcast, sondern in anderen vielen Formaten auch, wo wir diese Wahl auch weiterhin analysieren werden.
Also Julius, vielen Dank, hat Spaß gemacht und wir sind alle gespannt. Nicht nur auf die Wahl, sondern auch auf unser nächstes Gespräch.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Danke dir.
Also.